ニッポンコネクション、ジャパニッシェスフィルムフェスティバル、フランクフルトアンマイン。
Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserem Film-Podcaster-Film-Blogger-Frühstück, dem traditionellen. Und wir lassen wieder das Gerät rumgehen und ihr könnt erzählen, wer ihr seid und was ihr möglicherweise schon gesehen habt oder was ihr vom Festival schon erlebt habt in diesem Jahr, dass ja in diesem Jahr ein bisschen anders ist. Es ist größer, es verteilt sich mehr über die Stadt. Es ist nicht mehr ganz so kuschelig, aber es hat wieder ganz, ganz viel tolle Filme. Und ja, erzählt ein bisschen, was ihr vielleicht vom Festival schon mitbekommen habt oder was ihr plant. Ich fange mal an. Mein Name ist Thomas Laufersweiler von Schöner Denken. Und zwei Filme, die ich schon gesehen habe, haben mich sehr, sehr beeindruckt. Einmal Fujiko am Dienstag, der Eröffnungsfilm. Ganz, ganz starkes Drama von einer Frau, die 77 ein Kind bekommt in Japan und in so einer Kleinstadt und dann aber wirklich das allein erziehen muss und will, und das ist ein wahnsinniger Kampf, und es ist trotzdem ein Film, wo man nicht völlig depressiv rausgeht, aber sehr, sehr stark, auch sehr starke Darsteller, hat mir super gut gefallen. Und gestern das Highlight war A Pale Few of Hills, eine Ishiguro-Verfilmung, und da war gestern auch der Regisseur da. Und da hatte ich das Gefühl, das ist so, der vibrierte so vor lauter Klassikgefühl. Ich habe das Gefühl gehabt, als wäre ich einem 50er-Jahre-Film im positiven Sinne, als wäre das von Mizoguchi oder von Keisuke Kinoshita irgendwie gedreht worden. Also richtig Melodram und ganz toll mit auch unzuverlässigen Erzählern in den Erinnerungen. Der hat mich sehr, sehr beeindruckt. Will ich aber jetzt nicht so wahnsinnig viel drüber reden, könnt ihr ja noch den extra Podcast dazu hören. Aber wer die Gelegenheit hat, A Pale Few of Hills sich anzuschauen, das auf jeden Fall.
Ja, Hendrik, auch von Schöner Denken. Ich glaube, ich bin jetzt zum 14. Mal oder sowas auf Nippon. Und ich habe ja immer so ein bisschen den Plan, da ich eigentlich ursprünglich keine Ahnung von japanischem Film hatte, das aufrecht zu erhalten. Ich versuche mal jeden Film so zu gucken, als wäre es der erste und auch als wüsste ich auch nichts über den Film, was natürlich nie hundertprozentig funktioniert. Und ich versuche mich immer überraschen zu lassen, und das schafft das japanische Kino ja wirklich sehr, sehr gut, dass es auch sämtliche Gucker-Konventionen gern mal gegen den Strich bürstet und dann auch gerne mal zwischendrin das Genre wechselt oder eine völlig andere Bildsprache für Sachen findet, die man dann auch völlig neu anschaut und völlig neu verstehen muss und verstehen darf. Und das ist eigentlich für mich das Reizvollste. Also ich bin ja auch ursprünglich mal mit dem Vorurteil reingegangen, okay, japanischer Film, das werden Manga-Filme oder irgendwelche Genre-Filme sein. Und sonst habe ich sehr wenig erwartet. Ich kannte so wenige Hochglanz-Dinger aller Kurosawa-Klassiker so ein bisschen. Und ich finde es halt wundervoll, dass ich mittlerweile auch im 14. Jahr immer noch manchmal nach wenigen Minuten, manchmal nach wenigen Sekunden von Filmen völlig überrascht werde. Und das finde ich toll.
Das stimmt. Aber so die goldenen ersten drei Jahre, wo wir keinen einzigen Schauspieler, keine einzige Schauspielerin und keinen einzigen Regisseur oder Regisseurin kannten und in völlig wirre Dinge gestolpert sind, weil wir es gar nicht wussten, die hat sich nicht über die Jahre aufrechterhalten lassen.
Moin Moin, Malte von Sneaky Monday, direkt aus Frankfurt, und es ist erst der dritte Tag und ich versuche gerade verzweifelt schon meine Gedanken zu sortieren, weil schon gefühlt so viel passiert ist und so viel ich sehen und erleben durfte. Thomas, du hast es schon erwähnt, also Fujiko war auch eines meiner Highlights. Ich war bei einer anderen Vorstellung als du. Dieses Jahr, wie du gesagt hast, Festival ist größer. Es gibt viele, viele Parallelvorstellungen. Die Filme laufen teilweise dreimal. Ich war bei der Eröffnungsveranstaltung, wo auch der Regisseur Taichi Kimura anwesend war. Wahnsinnig netter Kerl. Ist erst sein zweiter Film. Danach bei Meet and Greet noch kurz mit ihm drüber sprechen können. Das ist eine persönliche, also nicht seine Geschichte, sondern die seiner Mutter und von seiner Schwester. Total ergreifender Film. Vielleicht wird das mein Festival-Highlight. Der spielt, da muss ich die Brücke zu schlagen, dann größtenteils in den 80ern, was mir wieder gezeigt hat, wie alt ich und, naja, wenn ich rumgucke, wir dann langsam sind. Also dass 80er jetzt eine Reise in die Vergangenheit ist, war da dann wahnsinnig überrascht. Gestern The Last Blossom, auch in Anwesenheit vom Regisseur, ein Anime, spielt auch wieder in den 80ern. Auch wieder eine quasi alleinerziehende Frau, wobei sie ein Yakuza trifft, der eigentliche Protagonist vom Film ist, der die Geschichte erzählt in Retrospektive, während er im Sterben liegt im Gefängnis und er erzählt das einer Pflanze. Und die Pflanze spannt dann die Verbindung zwischen ihm und ihr aus dem Gefängnis. Auch ein ganz toller Film und dann irgendwie ganz ähnlich wie Fujiko, wo ja auch die Geschichte erzählt wird von der Gegenwart in die Vergangenheit. Das fand ich wahnsinnig gut, was mich dieses Jahr überrascht hat. Viele japanische Filme bisher so um die 90 Minuten, also die sich einfach nicht den 2 Stunden, 2,5 Stunden Epen hingeben. Nicht, dass das schlecht ist, aber es ist auch erfrischend. Man kann dann ein paar mehr Filme sehen. Und worauf ich mich wahnsinnig freue, ist zum einen heute, um mal was vom Kulturprogramm zu zitieren, es gibt heute eine Rakugo-Vorstellung, was so dieses japanische Sitztheater ist, was außerhalb Japans jetzt nicht so groß ist. Ich habe seinen Namen leider schon wieder vergessen, aber das ist ein Amerikaner, der das vorträgt. Ich war schon einmal bei einer Rakugo-Vorstellung auf rein Japanisch, das war schwierig. Da habe ich freundlich gelacht, wenn die anderen gelacht haben, weil ich eigentlich keinen der Witze wirklich verstanden habe. Heute wird es ein bisschen besser, hoffe ich. Und ich freue mich wahnsinnig auf Freitag. Morgen, da werde ich I Fell in Love with a Z-Grade Director in Brooklyn voraussichtlich sehen. So als Filmfan, Filme über Filmfans und Regisseure. Das ist einfach immer was Schönes. Ich glaube, das wird so ein B-Movie-Highlight. Darauf freue ich mich sehr.
Den habe ich auch auf der Liste. Da freue ich mich auch drauf.
Hallo, mein Name ist Volker Beller. Ich komme aus Kassel vom Randfilm oder besser dem Randfilmfest. Und ich bin jetzt das zweite Mal hier beim Frühstück mit dabei und freue mich irgendwie wieder hier zu sein. Es ist immer eine sehr angenehme Runde. Thomas und Hendrik und Malte habe ich jetzt auch ein bisschen näher kennengelernt und freut mich wirklich, dass hier so viele Enthusiasten für das japanische Kino zusammengekommen sind. Das ist mein zweiter Tag. Ich habe gestern genau die gegenteilige Erfahrung gemacht, die Malte gemacht hat. Ich habe mir nämlich 3 Filme angeschaut, die meistens die Laufzeit von 120 Minuten plus hatten. Und muss aber sagen, dass mich diese 3 Filme, nämlich A Pale View of Hills, den ja Thomas schon erwähnt hat, im Vorgang sehr beeindruckt hat. Wenn ein Film in den 50er Jahren in Nagasaki spielen soll und mit der Musik von New Order Ceremony von 1982 anfängt, kriegt mich der Film schon mal gleich. Cinematografie war auch hervorragend, wie Thomas schon erwähnt hat. Diese Ungläubigkeit der einzelnen Zeugen, die dort dargestellt wurden und die Geschichten, die dort alle parallel abliefen und dessen Wahrheitsgehalt nicht immer ganz zu überprüfen waren, hat mich auch sehr fasziniert. Gestern Abend mit dem Mac-Mac-Film, also wie gesagt, bei 4 Filmen, wo ich die Genres alle sehr schön gewechselt habe, nämlich vom Kinderfilm How Dare You, bei dem ich 3-mal eingeschlafen bin, war mein erster Film, sorry, bis über Suzuki Badukan, der schöne Plot-Twists bietet, alle 5 Minuten einen Plot-Twist, leider mit vielen, vielen Logiklöchern auch versehen, bis über Mac-Mac als Abschluss des Genres war das gestern eigentlich ein sehr, sehr gelungener Tag. Ich gebe nochmal 3 Favoriten vom Festivalleiter Florian weiter, die ich auch auf meiner Rechnung habe, nämlich einmal Tiger und einmal Jinsei, die beide auf meiner Liste sind und auf die ich mich schon sehr freue. Ansonsten freue ich mich wieder auf diesen Trubel, der bei der Nippon Connection immer herrscht und bin gespannt, bei wie vielen Filmen ich wach bleiben werde und bei wie vielen Filmen ich einschlafen werde.
Bei How Dare You einzuschlafen, da muss man allerdings schon ein bisschen müde sein, weil er sehr kurzweilig ist, aber auch sehr empfehlenswert.
Hallo, ich bin der Daniel vom Altstadt-Kino-Podcast, habe jetzt letztes Jahr einmal aussetzen müssen mit der Nippon Connection, bin dieses Jahr und die darauffolgenden Jahre hoffentlich auch wieder dabei. Ja, man kennt mich wahrscheinlich mehr vom Kompendium des Unbehagens, wo ich mit Michael, der ja in Osaka vor Ort ist, dann immer über japanische Filme spreche. Meistens ist es so. Daher komme ich eigentlich so ein bisschen zum japanischen Film, weil die meiste Zeit unterm Jahr gucke ich eigentlich keine japanischen Filme. Da ist Nippon Connection dann schon immer so die Zeit, wo alles so konzentriert auf einmal kommt. Ich bin heute den ersten Tag hier, deswegen konnte ich jetzt leider noch nichts sehen, aber ich konnte im Vorfeld schon ein bisschen was sehen. Jetzt dann gleich eigentlich oder so um 11:45 läuft einer der Filme, die ich schon sehen konnte, nämlich der neue Shomiake Two Seasons, Two Strangers. Der läuft aber nochmal am Sonntag, deswegen erzähle ich das jetzt hier auch, damit vielleicht die Leute hier in der Runde auch Lust haben drauf, wenn wir den jetzt heute verpassen. Und man kennt ihn vielleicht schon, Shomiake, von Small, Slow, But Steady, den ich ja super fand damals und seitdem verfolge ich ihn halt auch als Regisseur. Und vorletztes Jahr war es, wo er dann kam mit All the Long Nights. Ich bin froh, dass er jetzt mit Two Seasons, Two Strangers jetzt wieder im 3:4 Format gefilmt hat, weil das einfach das viel schönere Bildformat ist, finde ich. Und das sieht man dem Film auch an. Der sieht nämlich wunderschön aus und ist einfach eine total schöne Adaption von zwei Kurzgeschichten, also zwei Mangas eigentlich, wenn man es genau nimmt, von, Moment, da muss ich mal nachschauen, Yoshiharu Tsuge heißt der Mangaka. Den kennt man vielleicht von diesen Ein-Novel-Adaptionen, also das, was man von vielleicht auch kennt, Osamu Dazai, No Longer Human, ist so ein bekannter Vertreter, und der zeichnet eben kürzere Mangas, die eben immer davon handeln, dass sich der Autor selber so in die Geschichten reinschreibt und meistens dann auch immer nicht so gut mit sich selbst umgeht und sich sehr selbstkritisch zu sich selbst hält. Und Shumiaki hat jetzt eben eine Adaption gemacht, wo er zwei dieser Geschichten in einen Film gepackt hat, und der macht das auf eine sehr kluge Weise, nämlich diese eine Kurzgeschichte wird als Film im Film gezeigt. Und dann geht's quasi nahtlos in die zweite Kurzgeschichte über. Ja, das ist vielleicht so ähnlich, wie man das schon kannte bei Hamaguchi mit Drive My Car. Da hat er ja auch zwei Kurzgeschichten von Murakami quasi in eine verwurstet, sage ich mal. Und so macht's halt Shumiaki auch. Und es ist ein absolut schöner, atmosphärischer Film, wo sehr viel um die Landschaft geht und die Orte, an denen der Film spielt, und viel weniger um so eine klare Handlung, weil es im Grunde eigentlich nur darum geht, dass Menschen irgendwie zueinander finden wollen. Das wird eben durch die Umgebung und durch die Landschaft manchmal ermöglicht, dass Menschen miteinander in Verbindung treten, aber gleichzeitig ist die Natur und die Landschaft auch irgendwie so imposant, dass man das Gefühl hat, es verhindert auch ein bisschen die Kommunikation, und die Leute werden eigentlich von ihrer Umgebung überwältigt. Und statt dass man dann irgendwie stundenlang einen Dialog führt, dreht man sich dann vielleicht lieber doch zum Kaminfeuer um, weil man auf Hokkaido gerade, weil es einfach zu kalt ist, um stundenlang miteinander sprechen zu können. Das ist so die Idee von dem Film, und hat mir sehr gut gefallen. Aber ich glaube, das ist auch ein Film, der, vermute ich, bei vielen jetzt nicht so viel Eindruck machen wird, weil da passiert eben eigentlich fast nichts. Kleiner Tipp am Rande.
Kann ja trotzdem sehr, sehr gut sein. Du wirst auf jeden Fall mit Michael vom Compendium des Unbehagens bestimmt auch noch später eine Nippon-Nachklapp-Folge machen.
Genau, er hat ja immer meistens dann schon vieles in Japan vor Ort gesehen, und wir sprechen dann immer hauptsächlich über die Filme, die er eben auch schon kennt, und machen dann noch so eine kleine Retrospektive dann immer.
Ja, hallo. Ja, mein Name ist Niklas Michels, ich bin Autor, ich schreibe unter anderem für Kinozeit. Meine Haupttätigkeit ist aber als Festivalleiter vom Filmfestival Aachen. Das ist ein recht neues Festival, das ich 2024 gegründet habe. Meine Mission auf der Nippon Connection ist jetzt eigentlich schon ein bisschen abgedämpft worden, weil meine Kollegen in der Kuration mir jetzt schon verboten haben, noch mehr japanische Filme zu kuratieren für das Festival. Weil wir schon einige haben, die dann doch stehen, und auch letztes Jahr das vielleicht leicht überhand genommen hat, was, glaube ich, für das Festival spricht, weil ich hier immer für sehr viele gute Sachen finde. Naja, ich habe letztes Jahr hier in dem Podcast eine große Lobeshymne über Hot Spring Shark Attack gehalten, der dann auch tatsächlich später auf meinem Festival lief und auch einer der Filme ist, die Leute sich am meisten daran erinnern. Also immer mal wieder, wenn ich mit Leuten in Aachen über das Festival spreche, ist Hot Spring Shark Attack eigentlich so der erste Film, auf den Leute immer mal wieder zurückkommen. Ich weiß nicht, was das jetzt über uns aussagt, aber gut. Genau, deswegen beschränke ich mich mal hier. Ich habe jetzt schon einige Filme gesehen, aber ich versuche mich mal auch dann auf Genrefilme zu beschränken, weil, also ich habe jetzt nicht auf der Nippon Connection, aber im Vorhinein schon den Film Animat gesehen, den ich wirklich sehr, sehr gut finde, der am Eröffnungsabend nochmal in diesem Midnight-Slot lief. Ja, eigentlich so ein Film, der als kleine Sozialkritik anfängt, über Ausbeutung von Arbeitern in einem kleinen, ja, Allerweltsladen und immer weiter absteigt in wirklich eine wirklich derbe Brutalität, die auch einfach so im Raum stehen gelassen wird und die so dadurch so eine ganz eigene Stimmung bekommt, finde ich. dann die vielleicht die Repräsentanz von Hot Springs Architect dieses Jahr beim Festival Taroman Expo Explosion, den ich gestern sehen konnte, wobei Volker mir im Vorhinein schon gesagt hätte, der Film sollte vielleicht 45 Minuten kürzer sein, dem ich vielleicht nicht ganz widersprechen würde, aber ein Film, der auch seinen Spaß daran hat, dass er einfach immer und immer weitergeht und weitergeht und weitergeht. Auf jeden Fall nochmal eine Ecke alberner als Hot Springs Architect, finde ich. Von der Publikumsreaktion gestern im Kinosaal habe ich weniger vernommen als bei Hot Springs Architect letztes Jahr. Also vielleicht auch viel Humor, der irgendwie auf so, ich sag mal, Insidern oder auf japanischer Kultur funktioniert, auf Serien, auf Bildern, die man als Deutscher vielleicht einfach nicht kennt. Und deswegen vielleicht nicht so ganz zünden kann, aber auf jeden Fall ein Film, der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat und der so, dieses Ganze, was wir vielleicht am ehesten damit verbinden, noch Power Ranger-Ästhetik nimmt und daraus eine riesige Kaiju-Geschichte macht. Und zu allerletzt noch I Fell in Love with a Z-Great Director in Brooklyn. Ja, auch eine große Hommage an das Indie-Film machen. Ich musste so an zwei Filme denken. Einmal Irma Webb, der natürlich auch sich so um dieses, ich sag mal, Filmmachen, um das Filmmachen dreht. Und noch ein Film von dem japanischen Regisseur Shōzen Fukui, ein Kurzfilm, Gero Risotto heißt der. Das ist ein ganz, ganz kleiner, unbekannter Film, was eigentlich nur eine Art Versuchsaufbau ist, wo er versucht, wie er das denn hinbekommen könnte, dass in einer Szene ohne Cut seine Figur immer und immer weiter übergibt und er da, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat mit Schläuchen oder sowas, oder dass es geladen wird und dann wieder übergeben wird, irgendwie in diesem Kurzfilm quasi dann ausprobiert. Und darum geht es in diesem Fell in Love with a Z-Great Director in Brooklyn eben auch. Es geht viel um, die Ästhetik des Indie-Machens und des Films, mit denen viele Leute vielleicht nichts anfangen können, aber manche Leute eben schon.
Hi, ich bin der Andras, der Podcaster ohne Podcast, sage ich immer, weil ich nur bei Schöner Denken hier bei Nippon Connection mitmache. Das ist jetzt mein 12. Nippon Connection insgesamt. Ich bin gestern angekommen, plane bis zum Ende zu bleiben. Ich habe gestern 3 Filme gesehen. Die waren halt meiner Meinung nach okay, aber nichts Weltbewegendes. Was ich besonders interessant fand, war die Realverfilmung von 5 cm per Second. Der war nicht besonders gut, finde ich, aber wesentlich besser als was ich von allen anderen Anime-Live-Verfilmungen gesehen habe, weil der Regisseur hat mal geschafft, von einem 80-minütigen, dreigeteilten, episodischen Anime einen kompletten Film zu schaffen, dadurch, dass er halt so diesen kompletten Struktur oder linearen Struktur von den Anime so aufgeteilt hat und zerstückelt hat. Und ich fand eigentlich die Idee, das so auszubreiten, wesentlich, also ganz gut. Und die Schauspielerarbeit war auch ganz okay. Nun halt, das war halt eine Realverfilmung, und Shinkai, der originalen Anime gemacht hat, der ist berühmt dafür, die Bilder so schön und real und bildergewaltig zu machen, in Anime den Realität zurückzugeben, dass das wieder zurück in die Realität mit einer Realverfilmung zurückzutransportieren, das macht meiner Meinung nach nicht so viel Sinn. Nichtsdestotrotz, das war ein sehr angenehmer Film, kann man empfehlen, aber dadurch, dass es halt der Podcast einen Tag früher stattfindet als normalerweise, hat man halt weniger Möglichkeit, bisher Filme zu sehen, aber dafür wurde hier mindestens 3-4 Titel erwähnt, worauf ich mich freuen kann: A Pale View of Hills, First Blossom oder so, und diese
Two Seasons, Two Strangers.
Genau, das kommt bei mir am Sonntag. Ich freue mich schon darauf. Was mir noch gefällt, dass dieses Jahr sehr viele Animes im Programm aufgenommen wurden. Ich gucke mindestens 5 oder 6 kompletten Filme, also ich gucke normalerweise keinen Short, sondern kompletten Anime-Filme, was ich eigentlich ganz erfrischend und gut finde, weil ich gucke das immer gerne an.
Guter Hinweis, es gibt nicht nur viele Anime-Langfilme, sondern es gibt auch mehr Anime-Kurzfilme und es gibt sogar zum ersten Mal einen Anime-Kurzfilmpreis auf Nippon Connection. Es gibt im offiziellen Film-Podcast, Festival-Podcast zu Nippon Connection, gibt es auch eine extra Folge, nur wo es sich um Anime-Kurz- und Langfilme dreht.
Hallo, ich bin André und bin, Andras sagte, Podcaster ohne Podcast. Ich bin eher ein Blogger ohne Blog, weil ich schlicht keine Lust mehr habe, Webseiten zu verwalten. Das mache ich schon beruflich gelegentlich und das will ich nicht in meiner Freizeit auch noch tun. Ich habe aber schon ziemlich zeitig, 2009 bei Twitter angefangen, alle Filme, die ich sehe, in irgendeiner Form kurz zu beschreiben. Und später kam dann noch Letterboxd dazu. Und mit der Löschung meines Twitter-Accounts dachte ich eigentlich, wäre das vorbei. Und habe dann wirklich eine Weile ausgesetzt und irgendwann aber auch wieder gemerkt, dass mir das doch immer viel gegeben hat. Und ich brauche das, um meine Gedanken zu sortieren, weil die größte Schwäche, die ich in meinem Leben habe, ist die, dass ich total vergesslich bin. Und ich bin auch gleichzeitig davon überzeugt, dass das meine ganz große Stärke ist. Weil ich kann mir nichts merken. Ich gucke mir an, welche Filme will ich sehen, mache da Haken dran und 10 Minuten später ist es weg. Und wenn ich dann im Kino bin, dann gehe ich da rein wie ein leeres Blatt und bin immer völlig überrascht von dem, was ich da sehe und dachte, wer hat sich das denn jetzt ausgesucht? Ja, so, das ist, und deswegen sitze ich dann hinterher und lasse das durch meinen Kopf rotieren und dann weiß ich auch so nicht, ich weiß nicht nach einem Film, ob der mir gefallen hat oder nicht. Das kommt nach 1-2 Tagen. So, dann immer wieder sehe ich Bilder vor meinem geistigen Auge und denke, ach, das war ja nett und das hat mir gefallen und bei manchen Filmen ärgere ich mich im Zweifelsfall auch einfach. Also wir hatten Fujiko schon erwähnt, den fand ich tatsächlich auch total super und der wirkt auch bei mir noch nach. Was aber genauso nachwirkt, ist dieser Suzuki Bakudan, über den ich mich im Nachhinein wirklich geärgert habe, weil ich diese Charaktere, die da dargestellt werden, so unglaublich platt und dämlich fand. Ich mag es, wenn Polizisten in einem Polizeifilm sich professionell verhalten und ihre Gefühle unter Kontrolle haben und nicht das, was man da gesehen hat, dieses wilde Rumgekloppe und Rumgebrülle die ganze Zeit, da kann ich nichts mit anfangen. Das stößt mich wahnsinnig ab. Auch wenn ich weiß, es ist nur ein Film, klar, aber das sind so, ich habe schon so Mindesterwartungen, die ich an Filme stelle und das wurde da drastisch unterlaufen. Auch wenn er schöne Bilder hatte, tolle Special Effects, aber das haben ja alle Filme. Also von daher, ja, das sind so Dinge, die mich dann halt so im Nachhinein auch bewegen, wo ich dann Tage später noch drüber nachdenke. Auch der Film mit den Kindern, ich habe jetzt schon wieder den Titel vergessen.
How Dare You.
How Dare You war es, genau. Hat mich total überrascht und das Gefühl, was ich aus dem Film mitnehme, das begleitet mich noch eine ganze Weile und die gucke ich mir vielleicht noch mal an.
Ja, der war tatsächlich sehr, sehr gut. Aber Suzuki Bakudan, da muss ich dir total recht geben, das kann einen schon fertig machen, wenn man als Laie sieht, die Polizeiarbeit ist total Blödsinn. Also man kriegt dann einen Hinweis, das ist der Ort, an dem möglicherweise der Täter gelebt hat. Und zur professionellen Arbeit würde gehören, dass man da erstens mal mit irgendeiner Spezialeinheit reingeht, weil der Typ ein Bombenleger ist, und mit einer Spurensicherung. Stattdessen laufen diese Polizisten einfach mutig rein und es geht alles schief. Oder Gott sei Dank passiert das in der Realität so nicht.
Das bleibt zu hoffen, ja.
Hoffentlich. Caroline.
Ja, also es ist immer ein bisschen schwierig, nach schon 2 Tagen ein Resümee zu ziehen von Indiepunk Connection, weil ich hoffe jetzt mal, dass die schönsten Sachen noch folgen werden. Mein bisheriger Favorit war der Eröffnungsfilm in der Naxos-Halle. Das ist an dem Slot sozusagen ist jedes Jahr immer ein Dokumentarfilm und eigentlich fast immer ein sehr interessanter Dokumentarfilm. Dieses Jahr war es Numakage Public Pool. Da wurde gezeigt, wie ein öffentliches Schwimmbad in einem Wohnviertel geschlossen wird und was das mit der Community macht, die dieses Schwimmbad benutzt hat. Das war ein sehr interessanter Film, weil der auch diese ganze Gemeinschaft sehr gezeigt hat, wie alles im Ökosystem abhängig ist von diesem einen Schwimmbad. Und also spannend war auch, dass es eigentlich nicht ein reiner Dokumentarfilm war, sondern er enthielt auch so Scripted Reality Szenen mit Schauspielern. Und da war sogar das Q&A wirklich spannend, weil da zum Beispiel durch Zufall herauskam, dass eine von den Szenen, die da stattfand, dass ein Schwimmbadbesucher aufgefordert wurde, sich bitte nicht mit Olivenöl einzureiben gegen Sonnenbrand. Da kam dann heraus, dass die Produzentin des Filmes, wo er den Schauspieler aufgefordert hatte, sich eben mal mit Olivenöl einzureiben, was dann aber von der Schwimmbadleitung untersagt wurde. Also ein sehr unterhaltsamer Film, der durchaus zu empfehlen ist. Und ich gehe auch immer sehr gerne hier in die Dokumentarfilme, weil man die wirklich später gar nicht mehr zu sehen bekommt an anderen Stellen. Bei den Spielfilmen hat man immer noch die Chance, dass die in Deutschland Vertrieb erhalten oder dass man ihn irgendwann mal ausleihen kann. Aber bei den Dokumentationen hat man eigentlich fast immer keine Chance, die irgendwo anders zu sehen, außer bei der Nippon Connection.
Da hatte Florian, der Programmchef, schon davon erzählt. Und ich fand das sehr, sehr schräg, die Vorstellung, einen Dokumentarfilm zu machen mit Scripted Reality-Elementen. Aber offensichtlich hat es funktioniert. Dankeschön. Alex.
So, also ich bin der Alexander vom Abspanngucker-Podcast. Letztes Jahr war der René da von unserem Podcast. Schauen wir mal, ob wir uns jetzt wieder abwechseln. Also ich war jetzt relativ lange nicht, aber jetzt sind die Kinder älter, vielleicht komme ich jetzt wieder öfter. So, ich bin gestern erst gekommen, deswegen habe ich noch gar nicht viel gesehen. Ich habe einen einzigen Film gesehen und zwar Mack Mack. Relativ spät, deswegen habe ich auch noch relativ viel Cola getrunken und jetzt relativ wenig geschlafen. Und ich fand den aber wirklich, wirklich geil. Also ich hatte richtig viel Spaß. Das ist so ein Meta-J-Horror-Film, wo der Geist einer sehr großen Frau sich in Männer verliebt und diese Männer zu Tode liebt, könnte man sagen. Gerade wenn die Männer sie nicht zurücklieben, was durchaus nachvollziehbar ist, weil dieser Geist, naja, vielleicht nicht der allerschönste, freundlichste, angenehmste Geist ist oder irgendwas.
Aber manche Männer, die es trifft, die hat es auch zurecht getroffen.
Die haben es auch verdient, ja. Das Schöne ist, man denkt am Anfang, ja okay, das ist jetzt ein relativ generischer J-Horror-Film, wieder mit den langen, ekligen, schwarzen Haaren und so. Der Film macht aber dann immer so einen kleinen Twist und erzählt dann nochmal ein bisschen was anderes und wieder so einen kleinen Twist und erzählt wieder was anderes und wieder so einen kleinen Twist und erzählt wieder was anderes mit sehr schönen Figurenkonstellationen. Also das sind sehr, sehr schöne Konflikte eigentlich zwischen den Figuren gezeichnet und man weiß nie, woran man bei diesem Film ist und teilweise geht er von diesem Geisterthema erstmal eine Zeit lang wieder komplett weg und kommt dann wieder zurück. Also ich fand gerade auch die ganz viele interessante Frauenfiguren dabei. Ich fand den visuell sehr schön und dieses Thema, also der hat so ein Grundthema von nicht erwiderter Liebe und auch die Eifersucht darauf, dass vielleicht andere quasi vielleicht eine Zuneigung von Leuten erfahren und man selber nicht. Und damit spinnt der Film das immer weiter und weiter und weiter. Aber halt auch mit so einer Art und Weise, dass es halt auch total lustig ist. Also ich habe teilweise wirklich laut aufgelacht und das Publikum hatte auch total geile Reaktionen. Also ich glaube, die Leute hatten wirklich Spaß bei diesem Film. Also ich kann den sehr empfehlen. Der wird ja irgendwie, glaube ich, von Third Eye Window vertrieben in Großbritannien. Das heißt, da wird man wahrscheinlich auch ziemlich leicht rankommen. Großartiger Film. Was ich nur noch sagen wollte, wir waren ja im Eldorado. Und das Eldorado ist ein sehr interessantes Kino, weil die Leinwand so weit oben ist, dass man den Kopf so weit nach oben strecken muss, was aber den Vorteil hat, dass man immer Untertitel gut lesen kann und nie einen Kopf davor haben kann. Aber für den Nacken ist es komisch. Und gleichzeitig kann man in diesem Kinosaal direkt aufs Klo gehen, also mit Seitenraum rein, ohne dass man noch in den Gang raus muss, was ich auch sehr interessant fand. Also das ist ein sehr interessantes architektonisches Kinoerlebnis in diesem Ding. Ja, fand ich sehr nice, weil ich ja meistens normalerweise eigentlich im Musorturm oder in der Naxos-Halle die Sachen gesehen habe und das Eldorado ist auch eine sehr schöne Location.
Was man jetzt im Podcast nicht sehen kann, du bist ja eher groß als klein, das heißt normalerweise guckst du so immer über die Köpfe drüber, im Gegensatz zu den anderen kannst du wahrscheinlich häufiger die Untertitel lesen.
Ja, wobei ich dann immer so dieses Ding habe, dass ich dann immer so eher so ein bisschen so runterrutsche und so ein bisschen, also in Kinos, wo man ein bisschen beinfreier hat, mache ich das dann schon ganz gerne. Weil ich ja auch nicht die Person hinter mir dann noch so quälen möchte oder so. Aber also ich finde es halt, ich schaue ja Filme am liebsten Originalton und Untertitel lesen im Kino ist halt eigentlich immer das einzige Problem, das ich immer nur habe oder immer nur sehe, dass man die Untertitel nicht sieht. Also die müssten ganz oft eigentlich Übertitel sein. Das wäre wahrscheinlich besser. Aber man kann auch die Kinos anders bauen. Also das funktioniert auch.
In der Oper ist das tatsächlich so. Da habe ich jetzt häufiger schon Übertitel statt Untertitel gehabt. Und das ist tatsächlich auch, funktioniert das sehr, sehr gut. Aber zu Mack Mack vielleicht ein Satz. Das ist der erste Horrorfilm, bei dem ich die ganze Zeit gegrinst habe, während ich im Kino saß.
Mein Name ist Markus Meurer. Ich blogge über japanische Filme auf Translate or Die. Im Japanuary, jetzt im dritten Jahr auf der Nippon Connection, aber auch das ganze Jahr über immer wieder über Filme, die mir besonders gut gefallen haben. In diesem Jahr habe ich mich jetzt bei den Filmen an Thomas gerichtet, was die Auswahl angeht, und einfach die Filme mehr gebucht, die Thomas auch auf seiner Liste stehen hatte.
Ob das so eine gute Idee war?
Deswegen hatte ich gestern schon drei Filme, die mir gut gefallen haben. Pale Few of the Hills, Suzuki Bakudai, hat mir als Thriller eigentlich ganz gut gefallen, auch wenn er ein bisschen überkonstruiert war. Aber mein Highlight war How Dare You, weil er die kindliche Perspektive einfach sehr schön eingenommen hat. Also es ist im Film wirklich sehr gut gelungen, fast die komplette Geschichte über Klimakrise, über das Unverständnis gegenüber der Tatenlosigkeit der Erwachsenen gut rüber zu transportieren. Und es wirkt auch, es sind wirklich hervorragende KinderdarstellerInnen in dem Film gewesen, die das wirklich toll gemacht haben und sehr authentisch so das Alltagsleben der Kinder in der Schule und auf dem Spielplatz rübergebracht haben. Ist auch durchaus ein bisschen differenzierter und vielseitiger, was so die Motivation angeht, sich als Aktivist zu betätigen.
Und das ist auch ein Film, der uns als Erwachsenen ordentlich in den Hintern tritt und uns, was sehr gut ist, auch ein schlechtes Gewissen macht, weil die Kinder eben den Elefant im Raum sehen, was die Klimakatastrophe anrichtet oder was wir anrichten und die Klimakatastrophe damit verursachen.
Genau, Don't Look Up. Also die Kinder schauen nach oben, während wir lieber nach unten auf unsere Schuhe gucken.
Wir sind Weltmeister im Verdrängen und da arbeitet der Film dagegen. Ja, und das macht er sehr, sehr gut.
Hallo, ich bin Andreas. Ich bin jetzt zum vierten Mal insgesamt da, zum zweiten Mal als Helfer. Ich blogge eigentlich nicht wirklich, sondern nur auf Letterboxd. Da kennen wir uns auch, weil ich da öfter beim Japanary schreibe. Genau, wie gesagt, ich bin jetzt zum zweiten Mal als Helfer da. Für mich hat es jetzt am Montag sozusagen angefangen und Dienstag dann ganz offiziell mit Regisseure vom Flughafen abzuholen. Geschafft habe ich tatsächlich aber trotzdem jetzt vier Filme, unter anderem den Eröffnungsfilm Fujiko. Fand den jetzt ehrlich gesagt nicht so grandios. War eher basic, hatte aber ein paar gute Momente. Danach war das gestern, dann drei Filme insgesamt geschaut, Ozu Diaries, das war dann eher ein bisschen schlaftrunken, ehrlich gesagt, und ging dann auch über zwei Stunden, aber war auch eine Dokumentation. Wenn man noch nie von Ozu gehört hat, kann es ganz interessant sein. Es erzählt so anhand seiner Tagebücher über seinen Werdegang und seine Filme, was er dazu schrieb und dachte. War okay, aber wie gesagt, wenn man Ozu schon kennt, war das jetzt nichts komplett Neues. Danach habe ich von einem meiner Gäste tatsächlich den Film Saikai Paradise geschaut. Das ist dann eher irgendwie um eine Person, die irgendwie nach einer längeren Beziehung zu seiner Heimatstadt zurückkehrt und dort ja durch so eine Entschleunigung quasi Heilung erfährt von seiner von diesem Breakup, ich habe jetzt das deutsche Wort vergessen. Ich hatte eigentlich auch den Mac vorgehabt zu gucken, über den gerade geredet wurde, dann nicht mehr geschafft, aber ich habe mich dann mit der Regisseurin von Cosmos Corpus irgendwie zusammengetan und mit ihr dann eben diesen einen Film geguckt, der ein Science-Fiction-Film sein sollte, und da war ich irgendwie auch grundinteressiert, weil Live-Action-Science-Fiction aus Japan sieht man nicht so oft. Und wirklich Science-Fiction war er dann auch nicht, sondern nur in der ersten Hälfte. Das ist so ein völliger No-Budget-Film, der irgendwie über vier Jahre gedreht worden ist. Und laut ihr sollte das anfangs ein Kurzfilm gewesen sein, der dann aber irgendwie immer größer und größer wurde. Und dann, ja, wie gesagt, nach vier Jahren kam dann so ein über zwei Stunden bei rum. Ja, ist ein No-Budget-Film. Man könnte, wenn man ganz lieb ist, ihn auch als Avantgarde betiteln, aber ich glaube, so in den Mainstream wird er jetzt nicht vordringen, aber war gut, ihn im Kino gesehen zu haben, weil zu Hause, glaube ich, wäre ich schnell am Handy oder eingeschlafen. Ja, das war's eigentlich schon. Jetzt sind wir hier. Ich glaube, das war vielleicht nicht die beste Idee, das Frühstück vorzuverlegen, sodass man noch weniger Filme gucken kann. Wirklich Pläne habe ich jetzt nicht. Also ich würde den Mac halt nochmal gerne erwischen. New Group, und falls jemand die Chance hat, also Es läuft unter anderem der Titel Sai, das ist ein Horrorfilm, der mich sehr so an Kiyoshi Kurosawa oder Satoshi Kon erinnert hat. Ist bislang, ich habe den zu Japanuary gesehen, ist bislang so mit einer der besten Dinge, die ich dieses Jahr auch gesehen habe. Ich frage mich nur, wie er hier gezeigt wird, weil das ist eigentlich eine Miniserie, aber ich habe gesehen, der läuft hier 120 Minuten und da frage ich mich, wie er aufgeteilt ist. Aber ja, auf jeden Fall, wenn man da die Chance hat, eine Empfehlung.
Ja. Vielen, vielen Dank. New Group hast du genannt, den habe ich auch auf meiner Liste, da freue ich mich auch sehr drauf und noch eine ganze Menge anderer Filme. Ja, vielen, vielen Dank für die Runde und vielen Dank auch an die Organisatoren von Nippon Connection, weil die uns hier wieder nicht nur mit einem Raum versorgt haben, sondern auch mit Brezel und mit Hörnchen und mit allem und Kaffee vor allen Dingen, alles, was wir brauchen, um in diesen Festivaltag zu starten. Vielen, vielen Dank an David, an Isabel und auch an unseren Fotografen. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich wünsche euch noch ganz, ganz viele tolle Filme und tolle Projektionen und dass wir spätestens nächstes Jahr wieder zusammensitzen und über spannende Filme, die wir gesehen haben oder auf die wir uns freuen, sprechen können. Vielen Dank.
Connection, Japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main.